Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem Talk. Wie ihr sehen könnt und auch gleich hören könnt, bin ich heute nicht alleine, nicht erschrecken. Ich habe heute wieder einen Mann zu Gast. In letzter Zeit sind viele Männer, habe ich gerade so festgestellt. Aber den lieben Christian kennt ihr vielleicht schon. Die ein oder andere vielleicht persönlich, die ein oder andere aus dem Coaching, die ein oder andere über eine YouTube-Aufnahme, die wir schon gemacht haben oder über Podcast. Und wir wollen uns heute so ein bisschen dem Thema Antibiotika widmen, weil das Thema Antibiotika, zumindest kriege ich das immer wieder so auch mit, ja, schon so auch, glaube ich, viel mit unserem Hormonsystem macht, ne? Und ganz, ganz viele Ärzte sind ja da total super schnell dabei zu sagen, so, hier, nehmen Sie mal Antibiotika und dann geht es Ihnen direkt wieder besser. Und ich bin ja so jemand, die überhaupt nicht gern Antibiotika nimmt. Ich darf das, glaube ich, gar nicht laut sagen, aber ich habe auch nach meinen Operationen kein Antibiotika genommen. Oh mein Gott, ne? Der Christian wird mir vielleicht gleich ganz auf den Deckel hauen, vielleicht wird aber auch sagen, war vielleicht gar nicht schlecht, I don't know. Lieber Christian, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin super gespannt, was du zu dem Thema jetzt gleich alles sagen wirst und welche Erfahrungswerte du mit uns teilen kannst zum Thema Antibiotika. Magst du aber einmal noch ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Ich mag das ja immer sowieso mit dir zu plaudern, ist sowieso immer sehr schön. Deswegen, ich freue mich tierisch jetzt auf die Zeit, die wir gemeinsam haben. Und das Thema finde ich auch super spannend. Deswegen legen wir gleich los. Ein bisschen was zu mir. Ich bin Heilpraktiker. Das heißt, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht im Bereich Naturheilkunde. Ich hatte vorher Zahnmedizin studiert, habe so ein bisschen dann die Schulmedizin im Hinterkopf über 3 Jahre erlebt, vorher im Krankenhaus gearbeitet und habe das dann verbunden mit Naturheilkunde und bin da auch immer dahinter, dass man sich die Hand reichen sollte zwischen diesen beiden Systemen, Schulmedizin, universitäre Medizin und Naturheilkunde, und bin deswegen wahrscheinlich jetzt nicht der absolute Oberschwurbler vor dem Herrn, was man oftmals erwarten würde, wenn man hört, hier ist ein Heilpraktiker am Werk. Also ich versuche da echt das Berufsbild richtig gut zu repräsentieren und werde mir auch heute die größte Mühe geben. Ja, ich habe meine Praxis in Rüsselsheim, in Bautzheim, um genau zu sein. Deswegen heißt diese Praxis auch Naturheilpraxis Bautzheim. Nicht, weil ich so mit Nachnamen heiße, obwohl ich ständig Mails bekomme, hallo Herr Bautzheim. Ist einfach nur in Hessen, im wunderbaren Rüsselsheim. Und ich beschäftige mich vor allem mit den großen Themen Darm, Darmgesundheit und die Hormone. Und arbeite nebenbei noch in der Heilpraktikerschule als Dozent hier in Hochheim um die Ecke. Und habe einen richtig schönen Alltag auf die Weise in diesem Job.
Genau. Sehr geil. Sehr geil. Und ich finde es total cool, dass du dir jetzt heute die Zeit nimmst, weil eben Antibiotika ist auch so ein bisschen eine Geschichte, die Richtung Darm auch wieder geht. Die hat Auswirkungen auf den Darm. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Magst du vielleicht einmal kurz für alle erklären, die vielleicht noch nie was von Antibiotika gehört haben, was ist denn das überhaupt?
Ja, also erstmal ist es total interessant, dass aus der Sicht mal auch eines Naturheilkundlers das heute mal erklärt zu bekommen. Ich habe mich nochmal wirklich gut eingelesen, hoffe ich zumindest gut genug auch in diese harten Fakten auf der schulmedizinischen Ebene. An sich, Antibiotika ist eine Wirkstoffgruppe quasi von Medikamenten, die in der Lage sind, Bakterien entweder abzutöten oder deren Wachstum zu hemmen. Das heißt, man kann das einteilen in 2 Varianten. Das eine ist eine bakteriostatische Wirkung. Das bedeutet also, wenn du eine bakterielle Entzündung, eine Infektion hast, hemmt dieses Antibiotikum quasi das Wachstum der Bakterien, die schon da sind. Und bei der Bakterizidenwirkung, so rum, tötet quasi dieses Antibiotikum direkt die Bakterien ab, indem es die Zellwände dieser Bakterien auflöst und sie dadurch einfach kaputt macht. Genau. Heißt, typischerweise wird eingesetzt bei bakteriellen Infektionen diese Mittel.
Ich wollte gerade sagen, wann und wofür wird es eingesetzt? Du hast gerade schon einmal vorweggenommen. Ich habe auch so ein bisschen mich mit eingelesen, denn ganz oft wird es tatsächlich eigentlich, sollte es nur bei bakteriellen Geschichten eingesetzt werden, nicht aber bei Viren oder Pilzen. Das ist richtig, oder?
Das ist richtig. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das sind Medikamente, die wirklich nur dazu geeignet sind, gegen bakterielle Infektionen vorzugehen. Das heißt, das ist das auch, was, glaube ich, viele Naturheilkundlerinnen und Naturheilkundler kritisieren, dass es häufig so ist, dass man pro forma mal ein Antibiotikum gibt, wenn man zum Beispiel weiß, jemand hat immer wiederkehrende Infektionen, dass man schon irgendwie weiß, okay, hat immer wieder Mandelentzündung, wir geben immer wieder Antibiotikum drauf, um diese Bakterien platt zu machen, was ja auch an sich erstmal eine richtig feine Sache ist. Also vorweggenommen, Antibiotika sind eine super, super Errungenschaft der Wissenschaft. Das ist wunderbar, dass wir die haben, weil sie konnten schon wahnsinnig viele Leben retten auf dieser Welt. Und es ist wunderbar, dass es die gibt. Das Problem ist, wenn die eben eingesetzt werden bei einer Infektion, die gar nicht auf einer bakteriellen Infektion beruht, sondern beispielsweise auf einer viralen oder auf einer Pilzbelastung, die vorliegt, auf einer Pilzinfektion. Da bringen die wirklich einfach gar nichts. Und wir werden ja im Verlauf des Gesprächs auch bestimmt noch darauf kommen, was es eben alles an Nebenwirkungen haben kann, was es eben gerade mit unserem Darm macht. Und da ist es eben dann wirklich wichtig zu gucken, man setzt es bitte nur ein, wenn es wirklich vonnöten ist. Also so, ich sag mal, so wenig, so selten wie möglich, aber eben dann, wenn es gebraucht wird, dann muss es auch wirklich sein.
Ja, da kann ich auch so ein bisschen Lied von singen. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal, wenn ich Antibiotika habe, nehmen müssen. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nicht immer ganz korrekt, wie ich mich da verhalte, aber ich vertraue einfach mir und meinem Körper. Und Leute, wenn ihr das jetzt hört oder seht, bitte, ich rede hier wirklich nur von mir. Also ihr haltet euch bitte an das, was der Arzt euch sagt. Aber ich für mich behaupte jetzt einfach mal, ich kenne meinen Körper gut genug und ich weiß, wie er reagiert, wenn ich Antibiotika bekomme. Dann habe ich nämlich als allererstes den Finger oben und sage, hier, Vaginalpilz, komm und hol mich. Und dann geht die Scheiße untenrum los, ne, auf gut Deutsch, und das geht gar nicht. Also für mich ist das das Allerschlimmste. Deswegen bin ich so ein klitzekleines bisschen so ein Antibiotika-Muffel, so nenne ich mich jetzt einfach mal. Aber Christian, gibt's denn vielleicht auch natürliche Mittel, die wie Antibiotika wirken? Oder würdest du zu irgendwas raten, statt gleich der Medizinkeule, also statt dem richtigen Medikament? Gibt es da irgendwas aus der naturheilkundlichen Richtung, wo man sagen kann, das hat eine ähnliche Wirkung, das kann man vielleicht mal probieren, bevor man gleich zum Arzt rennt?
Ja, also im Prinzip, ich sag mal, was ganz, ganz wichtig ist, den Leuten auch da draußen zu vermitteln, es gibt Infektionen auf einer bakteriellen Ebene, da ist es einfach auch nicht nötig, mit einem Antibiotikum ranzugehen, wenn wir einfach nur an einen, ich sag mal, an einen Infekt, an einen bakteriellen Infekt, beispielsweise der Mandeln denken, der Gaummandeln. Mhm. Wenn es so ist, dass jemand das immer wiederkehrend hat, dann sieht die Sache anders aus. Und die Sache sieht anders aus, wenn der Verlauf einfach tierisch schlimm ist, wenn wahnsinnig Fieber, also die Körpertemperatur ansteigt, wenn einfach die Gesamtsymptomatik wahnsinnig extrem ist. Sowieso ab zum Arzt oder zu der Ärztin damit. Auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Helferlein aus dem Bereich Naturheilkunde, die gut untersucht worden sind, wo man allerdings oft dazu sagen muss, wenn man sich beschäftigt mit Naturheilkunde, dann ist das oft so, man lernt dann aus erfahrungsheilkundlicher Sicht zum Beispiel eine Pflanze kennen wie Thymian. Thymian ist in der Lage, das ätherische Öl von Thymian hat bakterizide Wirkung, auch zum Beispiel gegen Viren ist das auch ein ganz potentes Mittel. Man muss allerdings immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen naturheilkundlichen Mitteln, weil wenn man deren Wirkung wirklich jetzt auf Laborebene nachweisen möchte, also wirklich durch eine Studie oder durch einfach einen Versuch im Labor, es gibt einen Unterschied darin, ob man sagt, das Öl von Thymian wirkt zum Beispiel in der Petrischale auf eine bestimmte Kolonie von Bakterien so, dass die kaputt gehen, dann ist das zwar fein, aber man kann das nicht eins zu eins übertragen auf den menschlichen Körper. Das heißt, wenn ich einfach gar nicht diese Laborbedingungen habe, sondern dass ich einfach durch einen Stoffwechsel oder beispielsweise, wenn das mir im Rachen sitzt, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie Thymian nuckeln kann, weil Thymian dann nur vor Ort die ganze Zeit ist, kann ich nicht davon ausgehen, dass eins zu eins die Wirkung so ist, wie es mal irgendwann in einem Laborversuch nachgewiesen war oder worden ist. Das heißt, man muss einfach so ein bisschen schauen, okay, wo gibt es wirklich Anhaltspunkte, wo man mittlerweile sicher sein kann, das hilft wirklich auch gegen Bakterien. Und da gibt es wirklich einige Pflanzen, die in Frage kommen. Zum Beispiel sind das Pflanzen, die scharfe Öle beinhalten, ätherische Öle. Das heißt zum Beispiel sowas wie Oregano, der Thymian, den ich eben schon mal angesprochen habe. Aber auch sowas wirklich Scharfes wie Ingwer. In Ingwer sind die sogenannten Gingerole drin. Das sind ganz scharfe, in der Lage sind, Bakterien richtig wegzubrennen. Es gibt Senföle, sowas wie Meerrettich, Kapuzinerkresse oder auch eben Senf selbst. Es gibt da so typische Kombipräparate, die gerade aus diesen dreien zusammengepackt sind, die man dann in Infektfällen mal ausprobieren kann. Das ist vielleicht einfach für den Anfang eine schöne Variante, wie man mal loslegen kann, um sich selbst zu helfen. Wenn man aber feststellt, nach 3, 4, 5 Tagen, das wird gar nicht besser oder es wird schon vorher wirklich massiv, dann direkt ab zum Arzt, weil vielleicht muss es dann ein wirklich medizinisches Antibiotikum sein.
Ja, Finde ich auch ganz wichtig, ne, an der Stelle nochmal zu erwähnen. Wie gesagt, wenn ihr merken solltet, es hilft alles nichts, ne, auch die ganzen Lutschbonbons und keine Ahnung was, es hilft nichts, dann bitte, bitte geht's zum Arzt. Eine kleine Geschichte vielleicht von meiner Seite aus noch, Meerrettich ist mir definitiv auch ein Begriff. Das haben wir tatsächlich mal bei meinem Pferd angewandt. Ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber ich hatte damals auch einen Tierheilpraktiker da und der meinte, mach mal ins Futter einmal am Tag, zweimal am Tag, ich weiß es nicht mehr genau, ein Esslöffel Meerrettich und zwar den scharfen. Und mein Pferd frisst ja sowieso jeden Scheißdreck, ne? Gott sei Dank, ne? Weil das ist ja wirklich richtig scharf. Also das hat so penetrant gerochen, dass ich schon beim Anrühren seines Futters Tränen in den Augen hatte und mir die Nase angefangen hat zu laufen. Und das hat einfach weggeputzt, ne? Wie auch immer, es hat, glaube ich, irgendwie was gebracht, denn er war relativ schnell wieder fit. Und wir haben uns tatsächlich so diese harten Hämmer gespart in dem Moment. Mhm. Aber es war halt nichts irgendwie Krankheit. Ich glaube, er hatte irgendwas mit Beinen, Entzündung oder irgendwas. Also nichts, wo jetzt irgendwie lebensbedrohlich oder so gewesen wäre. Aber es hat sicherlich so ein bisschen was dazu beigetragen. Das nochmal ganz kurz zum Meerrettich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Mensch essen müsste, um eine Wirkung zu haben. Aber ich denke, so scharfe Sachen, gerade, ich meine, man merkt es ja selber auch beim Wasabi, ne? Die Nase fängt schön an zu laufen, wenn man krank ist, super genial, wenn der ganze Schlotter rauskommt. Von daher, ja, ob das jetzt wirkt wie Antibiotika oder nicht, Hauptsache, es fängt an zu laufen, ne? Wenn die Nase verstopft ist.
Dieses Prinzip, ich erinnere mich noch daran, auch meine Mutter hatte mal dieses Hausmittel quasi, was man vielleicht auch so kennt, das ist der scharfe Meerrettich, den man einfach im Kühlschrank dann hat, immer dann, wenn man schon merkt, oh, der Hals fängt jetzt langsam an zu kratzen. Ein Esslöffel, ein Teelöffel davon reinpfeifen, das treibt ja wirklich jegliche Form von Flüssigkeit im Gesichtsbereich sowas von nach außen. Ob es die Tränen sind oder ob es die Rotznase ist, die daraufhin anfängt zu laufen. Dieses Schleimhautaktivierende, dieses Desinfizierende für die Schleimhäute, was diese scharfen Öle, diese Senföle beinhalten, das ist schon wirklich der Oberknaller von der Wirkung. Das heißt, damit kann man wirklich am Anfang richtig, richtig gut mal rangehen. Das ist wie so eine Art, ich sag mal Schleimhautaktivierung, dass die Schleimhäute jetzt mal richtig durchgepustet werden. Die werden besser durchblutet dann dadurch, durch die Scharfstoffe und dadurch kann einfach mehr Blut reinfließen und eben Abwehrzellen auch besser dahin gelangen. Das hat also ein bisschen Paralleleffekte neben diesen scharfen, desinfizierenden Wirkungen auch noch.
Sehr cool. So, jetzt haben wir mal Worst-Case-Szenario. Man ist sterbenskrank. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Geht zum Arzt. Der Arzt verschreibt mir Antibiotika. Was macht das Antibiotika? Was stellt das Antibiotika im Körper an? Insbesondere auch im Darm. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Auswirkungen positiv, negativ?
Ja, also die typischen, ich sag mal, um mal so ein paar Beispiele auch zu nennen, Antibiotika, die man vielleicht da selbst genommen hat oder die, wo man schon mal gehört hat. Es gibt verschiedene Wirkstoffgruppen bei Antibiotika und dann dementsprechend auch verändert oder ich sag mal verschiedene Wege, wie die wirken. Es gibt beispielsweise Tetrazykline, Minocyclin zu nennen. Dann gibt es sowas wie Amoxicillin, dann gibt es sowas wie Cefuroxim. Frauen kennen das ganz häufig beispielsweise von, wenn sie eine Blasenentzündung immer wiederkehrend haben, dass es irgendwann dann das Antibiotikum im Zweifel sein muss, wenn Bakterien nachgewiesen sind auch als Ursache. Im Grunde genommen soll dieses Antibiotikum innerhalb von, ich sag mal, 12, 24 bis spätestens 48 Stunden nach der ersten Einnahme so wirksam werden, dass es schon quasi aktiv gegen die Bakterien im Körper, die der Verursacher von dieser Infektion sind, aktiv vorgehen. Das heißt, die Abtötung oder eben diese Wachstumshemmung findet statt. Das bedeutet, im Normalfall merkt man eigentlich beim Antibiotikum bei der Einnahme relativ schnell eine Besserung oder sollte man zumindest merken. Heißt also, wenn die ausbleibt über mehrere Tage, dann muss man auf jeden Fall nochmal Rücksprache halten. Dann kann es sein, dass entweder die Ursache gar nicht bakteriell ist oder es im Zweifel die falsche Wirkstoffgruppe der Antibiotika ist und man ein anderes wählen müsste. Es gibt sowieso, das finde ich immer ganz interessant, mal zu erzählen, bei den Gruppen quasi der Antibiotika gibt es an sich, das hat man vielleicht schon mal gehört, Breitbandantibiotika. Das wäre eine Variante, dass ein Antibiotikum wirksam ist gegen mehrere Formen oder Sorten von Bakterien, mehrere Erregerformen. Dann gibt es quasi, diese Art Schmalspektrums-Antibiotikum, so nenne ich es jetzt mal, also die wirklich nur auf bestimmte Erregerformen spezialisiert sind. Und dann gibt es noch sogenannte Reserveantibiotika. Darum geht es, wenn wir über resistente Keime sprechen. Also dass Antibiotika nicht mehr wirken bei bestimmten Erregerformen, weil diese Erreger gelernt haben, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln gegen dieses Antibiotikum. Dann braucht man quasi noch so eine Art Geheimkiller-Variante, die dann eben nicht so häufig benutzt wird und die dann aber zu Trage kommt, wenn es darum geht, einfach einen Erreger platt zu machen, der schon gegen andere Resistenzen entwickelt hat. Das heißt, was es auf der positiven Seite macht, ist, ganz schnöde erklärt, es heilt uns von dieser bakteriellen Entzündung. Weil du das gerade jetzt schon gefragt hattest, was macht's denn aber im menschlichen Körper noch so? Man muss sich vorstellen, alles das, was eine Wirkung hat, hat meist auch eine Nebenwirkung. Und Antibiotika, die wirklich auch langfristig angewendet werden müssen oder angewendet werden, weil irgendwie die Idee dahinter eine andere ist, als nur kurzfristig wirksam zu werden, haben im Zweifel die Nebenwirkung, dass es körpereigene Keime aus dem bakteriellen Spektrum eben auch abtöten kann oder zumindest in ihrer Keimzahl extrem vermindert. Das heißt zum Beispiel, die Darmflora, unsere Dickdarmflora, also unsere Kolonien aus Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, bakteroide Stämme, Enterokokken und so weiter und so fort, die werden durch die Antibiotikumseinnahme im Zweifel wirklich mit wegradiert. Das muss nicht immer bedeuten, dass mit einer Einnahme vom Antibiotikum sofort alles im Eimer ist. Man sagt so, alle Antibiotikaformen, die eigentlich unter einer Woche, also 7 Tagen gegeben werden, sind bei einer stabilen Darmflora, die vorher völlig in Ordnung war, eigentlich kein großes Problem. Das heißt, viele Leute, ich kriege viele Mails auch immer und werde gefragt, was soll ich machen? Meine Tochter kriegt jetzt irgendwie ein Antibiotikum für 3 Tage. Wie können wir den Darm am besten unterstützen in der Zeit? Und dann sage ich immer, es ist gar nicht so furchtbar, wenn wir vorher schon mal sicher sind, dass die Darmaufbaukur, die wir vielleicht vorher schon gemacht haben, super funktioniert hat, dann ist das nicht eine riesige Tragik. Allerdings ist es halt häufig so, dass die Darmflora-Zusammensetzung von vornherein jetzt nicht die allerbeste war und vielleicht schon irgendwelche Fäulniskeime sich eine Riesenbühne verschaffen konnten und eigentlich der Boss der Darmflora geworden sind. Dann hat man Blähungen, hat man Bauchschmerzen, hat man vielleicht Durchfall oder auch Verstopfung und hat auf jeden Fall Probleme mit dem Darm. Wenn dann ein Antibiotikum auch noch genommen wird und noch die positiven Keime weggefuttert werden davon, einfach zerstört werden, dann hat man im Zweifel eine richtige Schieflage, die daraus resultiert. Und dann gibt es Probleme.
Ja, das ist ja auch der Grund, nehme ich an, warum viele, wenn sie Antibiotika genommen haben, relativ schnell auch anfällig sind für irgendwelche anderen Infektionen, weil das Ganze ja auch irgendwie unser Immunsystem ein Stück weit durch diese Bakterien, wie nennt man es, oder diese Umverschiebung oder Umverteilung im Darm, die da stattfindet, so ein bisschen, ja, durcheinander bringt, oder?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir haben so eine Art Regenwald bei uns im Darm sitzen, der im besten Falle geprägt ist durch wunderbare, schöne, starke Bäume und auch ein paar andere Nutzpflanzen, die eigentlich dafür sorgen, dass in unserem Darm so eine Art Flora entstehen kann, nicht nur seitens quasi der Bakterien, die da sind, sondern auch, dass die eine Schleimschicht produzieren, die sie die ganze Zeit kontinuierlich desinfizieren. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass quasi auf der Darmschleimhaut, die wir haben, ein Bakterienfilm wächst, der dann diese Schleimschicht produziert. Und diese Schleimschicht, die soll verhindern, dass Keime, Fremdkeime, invasiv einwachsen können in unseren Dschungel rein. Das heißt, typische Schmarotzerpflanzen sollen gar nicht erst wachsen können. Das heißt, eigentlich die gesunde Darmflora tut alles dafür, dass das Milieu, was im Dschungel vorherrscht, so angelegt ist, dass Schmarotzerpflanzen dort gar nicht wachsen können. Ja. Das bedeutet, immer wenn wir eine Fehlbesiedlung im Dickdarm haben, durch einfach beispielsweise zu viel Fäulniskeime, durch Pilze oder ähnliches, dass wir wissen, die Flora kann im Grunde genommen nicht gut genug gewesen sein im Schutzprozess, in dem Schützen der Flora und der Darmschleimhaut, sonst wäre es gar nicht dazu gekommen. Genau.
Interessant. Du hast es gerade gesagt, in der Regel dauert es 1 bis 2 Tage, bis man eine Verbesserung oder eine Veränderung auch merken sollte, wenn man dann irgendwo eine bakterielle Geschichte hat. Gibt es denn sonst irgendwas, worauf man bei der Dosierung achten kann als Laie? Oder sollte man da wirklich, weiß ich nicht, Packungsbeilage, Zettel, Arzt, wie auch immer, drauf hören? Oder also gibt es irgendwas, wo man vielleicht selber merkt, oh, das tut mir jetzt nicht gut, das möchte ich damit eigentlich rausfinden?
Das ist eine super, super, super wichtige Frage, weil ganz, ganz häufig kommen Menschen gerade zu mir in die Naturheilpraxis und haben so die Erwartungshaltung, wenn die mir jetzt gleich sagen, dass sie gerade ein Antibiotikum nehmen, dass ich sage, Kopf ab, geh sofort wieder, das ist Schulmedizin, so.
Ja.
Und deswegen habe ich die zu erwähnen. Die Dosierungsangabe, die der Arzt oder die Ärztin einem gibt, die muss man auf jeden Fall durchziehen. Und da ist es auch wichtig, selbst wenn man nach 48 Stunden merkt, ey, es geht mir deutlich besser, bloß nicht aufhören mit der Einnahme. Das heißt, wenn man für 7 Tage ein Antibiotikum verschrieben bekommen hat, dann muss man 7 Tage das Antibiotikum nehmen, weil man sonst nämlich sich mitverantwortlich macht bei der Resistenzbildung. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ihr habt einen riesen Pool an Bakterien. Das sind jetzt irgendwelche komischen, hässlichen Bakterien, die dafür sorgen, dass ihr eine Mandelentzündung bekommt. Und ihr fangt jetzt an und nehmt ein Antibiotikum dagegen ein und es wirkt nach 3 Tagen richtig gut. Und ihr habt eigentlich fast keine Beschwerden mehr und sagt daraufhin, Antibiotikum ist ja so schlecht für meine Darmflora, ich setze das mal lieber ab. Ich glaube, ich nehme das jetzt nicht mehr durchgängig durch. Dann habt ihr ein Riesenproblem, weil im Zweifel nämlich diese Bakterien, die noch da sind, lernen dann, gegen dieses Antibiotikum resistent zu werden und vererben das quasi an ihre Nachkommen weiter. Wenn die sich teilen durch Zellteilung, geben sie quasi diese Widerstandsfähigkeit, die sie erworben haben, weiter. Und dadurch entstehen Keime, die auf dieses Antibiotikum gar nicht mehr reagieren im Zweifel. Und das kann sich eben weitertragen, indem du dann einfach im Bus stehst, hustest dann mal ordentlich, ohne dir irgendwie die Hand davor zu halten. Hustest irgendwie deinen Vordermann, deine Vorderfrau an, die kriegt diese Keime, rennt damit zum Arzt, der schreibt genau das gleiche Antibiotikum auf, was du bekommen hast und es wirkt nicht mehr so gut. Und das ist wirklich ein Riesenproblem unserer Zeit, aber vor allem unserer Zukunft, weil wir da wirklich Gefahr laufen, irgendwann eines Tages keine potenten Mittel mehr zur Verfügung zu haben. Das heißt, Packungsbeilage insofern beachten, dass man sagt, okay, der Arzt will 3-mal täglich für 6-7 Tage, dann muss ich 6-7 Tage durchziehen. Vielleicht länger, vielleicht kürzer. Immer an das halten, was der behandelnde Arzt oder die Ärztin vorgibt. Ganz wichtig.
Cool. Ja, auf jeden Fall. Außer in meinem Fall. Ich bin immer so ein kleiner Rebell, was so Sachen angeht.
Jetzt weißt du es ja besser.
Ja, beim nächsten Mal halte ich mich dran. Ich verspreche es. Okay. Christian, gibt es denn Lebensmittel, die man bei der Einnahme von Antibiotika eher meiden sollte, die vielleicht die Wirkung auch vom Antibiotika irgendwie beeinflussen? Wenn ja, welche und warum?
Auf jeden Fall. Also typisch, was man vielleicht schon mal gehört hat, ist, dass man Antibiotika nicht zusammen mit Milchprodukten einnehmen sollte. Das hat damit zu tun, in Milchprodukten ist relativ viel Calcium drin. Und Calcium, auch losgelöst von Milchprodukten als zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, als Brausetablette oder als irgendein anderes Supplement, was man einnimmt, ist da auch ein Problem. Weil Calcium bindet quasi oder quasi geht eine Verbindung mit dem Antibiotika ein oder mit dem Antibiotikum ein und sorgt dafür, dass das unwirksamer wird. Das heißt nicht, dass die Verbindung gleich so dafür sorgt, dass es gar nicht mehr wirkt, aber die Wirkung wird geschmälert. Und das will man halt nicht, wenn man beispielsweise einfach für 3-4 Tage eins einnehmen muss, dass dann auch noch die Wirkung bei der kurzen Dauer auch noch geschmälert ist von vornherein. Also Milchprodukte schon mal gar nicht parallel damit einnehmen. Also lieber zeitlich versetzt und dann erst die Milchprodukte konsumieren. Das wäre wichtig. Wo wir bei Calcium sind, müssen wir auch sprechen über Eisen und über Magnesium, weil auch diese Mikronährstoffe sind in der Lage, Antibiotika unwirksamer werden zu lassen. Das heißt, im besten Fall nicht parallel irgendwie das supplementieren im zeitlichen Zusammenhang von etwa, ich sag mal, 2 Stunden frühestens nach der Einnahme vom Antibiotikum solltet ihr dann erst auch eure Supplemente einnehmen, die eben mit diesen Mineralien versehen sind. Das wäre wichtig. Ansonsten, was vielleicht ganz interessant ist, so diese Wirkung, einerseits, was schmälert die Wirkung vom Antibiotikum, aber auf der anderen Seite, es gibt eben auch die Form von Antibiotika hemmen die Wirkung von Medikamenten, die ich einnehme. Und da wäre für Frauen total wichtig, die Pille zu nennen. Das ist nämlich so, wenn ihr Antibiotika einnehmt, führt es im Zweifel dazu, kann dazu führen, dass die Wirkung der Pille geschmälert wird. Im besten Fall weist euch darauf die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt hin und sagt dann, passen Sie auf, Sie müssen in der Zeit irgendwie noch zusätzlich, beispielsweise mit Kondom verhüten, weil einfach die Gefahr besteht unter Antibiotikumseinnahme, dass die Pille nicht mehr so fulminant wirksam ist. Das wäre noch ganz wichtig zu erwähnen.
Ja, ich habe auch noch mich so ein bisschen schlau gemacht, eben weil ich ja auch das Antibiotikum am Anfang genommen habe. Nach der Liposuktion eben Grapefruit vermindert auch den Antibiotika-Abbau und so Sachen wie Alkohol und Koffein sind auch ein bisschen problematisch. Gerade das Koffein, zumindest habe ich das überall oder bei einigen Beiträgen, die ich so recherchiert habe, auch rausgelesen, wer schon an Bluthochdruck leidet, der sollte da auf jeden Fall vorsichtig sein, weil das tatsächlich zu Herzrasen führen kann oder könnte. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, ich habe es selber jetzt nicht, ich habe selber keinen Bluthochdruck oder sonst irgendwie was, Aber ich meine, man weiß ja, Koffein ist jetzt auch nicht gerade so das Allerbeste. Ne? Morgens direkt, wenn eh schon Cortisol am Höhepunkt ist, noch einen Kaffee rein. Ist ja genau das, was wir eigentlich nicht tun sollten. Wenn dann das Antibiotik noch dazu kommt, dann geht unser Herz wahrscheinlich gerade irgendwie auf Techno ab oder so. Keine Ahnung. Wäre vielleicht jetzt nicht so ratsam, oder? Wie siehst du das?
Das ist richtig. In dem Fall ist der Grund dahinter, dass Antibiotikum verstärkt im Zweifel die Wirkung von Koffein. Das heißt also, die wird nochmal mehr geboostert und nochmal stärker. Und wenn du einfach jemanden hast, der auch von vornherein gar nicht unbedingt schon den Fall von Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen von vornherein vielleicht schon mitbringt als Vorerkrankung. Wenn ich mich selbst nehme, ich reagiere auf Koffein immer total krach mit innerer Unruhe, mit starkem Schwitzen. Das merkt man einfach. Es gibt die Leute, die durch Koffein sofort zur Toilette rennen müssen und einfach sofort Stuhlgang bekommen, also wo die Verdauung extrem angeregt wird durch Koffein. Auch das kann dadurch extrem heftig wirken. Das heißt, oftmals ist es auch so, dass wenn Menschen denken, oh, ich nehme gerade ein Antibiotikum ein, deswegen habe ich jetzt gerade die Durchfälle. Nee, es kann auch daran liegen, dass du halt 5 Tassen Kaffee am Tag trinkst, parallel zu deinem Antibiotikum. Und dann sagt dein Darm, ach, weißt du was, wir machen mal die Notspülung jetzt den ganzen Tag, wir machen jetzt mal richtig Durchfluss durch die Wirkung vom Koffein, die einfach so verstärkt wird dadurch. Und das, was du sagtest mit dem Grapefruit-Extrakt, das ist auch ganz interessant. Das gilt auch nicht nur für jetzt die Wirkstoffgruppe der Antibiotika, sondern Grapefruit-Extrakt, Grapefruit-Kernextrakt macht quasi ein Anreiz an die Leber, eine Mehrverstoffwechselung dort zu machen, einen Entgiftungsanreiz zu setzen und kann dazu führen, dass alle möglichen Medikamente, seien es jetzt irgendwelche Schilddrüsenmedikamente oder Bluthochdruckmedikamente oder noch viel mehr irgendwie unter einer Chemotherapie, wenn man damit arbeitet, kann das sein, dass diese Medikamente nicht mehr so wirksam sind. Und dann geht es richtig in den gefährlichen Bereich. Also bitte nicht selbst einfach eigenständig mal einnehmen, weil man gelesen hat, das soll gut helfen.
Ja, also die böse Grapefruit, ne? Also das mit Schilddrüse und Co. weiß ich auch. Aber eben krass, weil eigentlich wird es ja gerade zur kalten Jahreszeit, ne, so Zitrusfrüchte und so werden ja mega gehypt wegen Vitamin C, aber dass die Grapefruit ja auch so viele Wechselwirkungen oder nicht oder Aufhebungen quasi von irgendwelchen Wirkungen zur Folge hat, ist schon irgendwie ein bisschen crazy. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Ich gehe mal davon aus, mal ab und an eine essen ist okay, aber es gibt ja viele, die meinen, super, super gut, gerade wenn sie erkältet sind und essen dann 3, 4 so Teile am Tag, ne? Und dann ist das, glaube ich, irgendwann nicht mehr so gut.
Gut, und wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt zu deinem Supermarkt deines Vertrauens und kaufst dir Grapefruit-Saft, wo du ja überlegen musst, wie viele Grapefruits musst du denn auspressen, um an diese Menge Saft zu kommen. Und stell dir mal vor, du magst den einfach super gern und trinkst super gern Grapefruit-Saft pur oder als Schorle. Und das ist dein täglicher Begleiter immer wieder und immer wieder, dass du zum Schluss irgendwie 1 Liter Saft-Intus hast am Ende des Tages. Das kann ein richtiges Problem sein. Deswegen muss man sowas auch immer mal abprüfen in der Anamnese, im ersten Gespräch, dass man weiß, okay, trinken Sie gern Fruchtsäfte, ist das überhaupt ein Thema? Und wenn, ist vielleicht sogar die Grapefruit dabei. Die ist an sich auch super gesund. Ich will die jetzt gar nicht so schlecht reden. Ich liebe die beispielsweise aus der Aromatherapie kommend als aromatisches ätherisches Öl. Da ist die der absolute Knaller. Ich liebe es, wenn es nach Grapefruit riecht, weil die nicht so ganz stupide süßlich riecht wie so eine Orange, sondern die hat einfach diese Bitternoten noch drin, die fantastisch sind. Also ich will sie nicht hassen. Ich liebe sie eigentlich auch sehr, aber sie ist schon sehr, sehr machtvoll und damit ist nicht so leicht, Kirschen zu essen, wollte ich schon sagen. Grapefruit zu essen, in dem Fall, ja.
Genau. Sehr geil. Ich glaube, eine Frage kam noch aus der Community, die hast du mir noch mitgeteilt gehabt. Da wollen wir natürlich auch eine Antwort beisteuern. Und zwar ging es da ums Thema Schwangerschaft. Wenn man in der Schwangerschaft Antibiotika nehmen muss, was passiert mit der Darmflora der Mama? Und welche Effekte hat das womöglich auch aufs Baby, aufs Kind?
Ja, das ist eine total, also ich finde, diese Frage ist, die macht ein Themenfeld auf, was unheimlich spannend ist. An sich muss man sagen, die Verschreibung von Antibiotika, dadurch, dass sie ja verschreibungspflichtig sind, obliegt ja sowieso den Ärztinnen und Ärzten. Das heißt also, ich als Heilpraktiker gehe jetzt nicht hin und sage, ich glaube, Sie brauchen mal ein Antibiotikum, hier haben Sie das mal, weil ich da sowieso nicht rankäme. Das bedeutet, dafür sind dann die Fachärztinnen und Ärzte zuständig. In der Schwangerschaft sind das dann vor allem die Frauenärztinnen und Frauenärzte. Das heißt, die müssen ganz genau gucken, gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man das gelöst bekommt, erstmal mit Hausmittelchen ranzugehen, mit vielleicht was Entzündungshemmendem eher ranzugehen, mit sowas wie Inhalation, wenn es irgendwie jetzt irgendwie den Atmungstrakt betrifft. Also erstmal so ranzugehen, bevor man wirklich bei einer schwangeren Frau sagen würde, zack, die Wapp, hier hast du dein Antibiotikum. Weil man da natürlich noch weniger leichtfüßig mit solchen Entscheidungen umgehen sollte im besten Fall. Es gibt aber einfach auch Infektionen bei Schwangeren, die es nötig machen, dass man mit einem Antibiotikum arbeitet. Da muss man sagen, Es gibt mittlerweile einfach Nachweise, dass einige Wirkstoffgruppen von Antibiotika gut wirksam und auch ohne Probleme, ohne direkte große Probleme einzusetzen sind, ohne dass das Leben bedroht ist des Babys und auch das Leben der Mutter natürlich nicht. Dann kann man mit Antibiotika arbeiten. Das würde ich wirklich von meiner Warte aus, ich meine, die Entscheidung muss ich ja nie treffen, aber meine Empfehlung wäre wirklich zu gucken, wenn das Ausmaß es wirklich nicht anders zulässt. Natürlich dann Antibiotikumstherapie einleiten. Also stellt euch zum Beispiel vor, irgendwie Hirnhautentzündung oder irgendwas Heftiges, was wirklich eine Lungenentzündung, auch akutes Leben im Zweifel bedroht, dann nützt gar nichts, da jetzt zu sagen, lutschen Sie doch mal bitte ein bisschen Thymian-Bonbons oder sowas. Das bringt dann nichts mehr. Das heißt, da muss es sein. Es gibt bestimmte Gruppen, Beta-Lactame nennen die sich. Zum Beispiel, da zählt das Penicillin dazu. Damit kann man arbeiten. Gibt auch noch ein paar andere. Da ist es aber wirklich auch wichtig, die Mama, die werdende Mama muss genau darauf achten, wie muss sie es dosieren und wie lange muss sie es einnehmen. Und da genau eben auf die Empfehlung hören, das wäre ganz wichtig. Um jetzt so ein bisschen dieses Thema mit der Ganzheitlichkeit da reinzubringen, wo ich gerne drauf gucke, auch das Thema mit der Darmflora, was du angesprochen hast. Es gibt Nachweise, die zeigen konnten, wirklich in wissenschaftlichen Studien, also das ist jetzt nichts, wo irgendwelche Heilpraktiker bei Vollmond die Bongo-Trommel irgendwie befragen und dann irgendwelche Geister ihnen sagen, so wird das sein, sondern da gibt es Nachweise aus Skandinavien, dass gezeigt werden konnte, dass je mehr Fäulnisflora-Keime, nämlich um genau zu sein, sogenannte Clostridien, die Mutter während der Schwangerschaft in ihrer eigenen Darmflora hat, umso höher war das Risiko für die Kinder, Autismus zu entwickeln. Das heißt, das ist ja wirklich jetzt irgendwie so eine Sache, wo man sagen muss, okay, das ist aber jetzt mal wirklich spannend, weil da geht es ja nicht darum, dass die Mutter irgendwie beispielsweise einen Reizdarm vererbt oder Durchfall oder irgendwie was, was mit dem Magen-Darm-Trakt zusammenhängt, sondern wir wissen mittlerweile auch ganz viel darüber, wie wichtig die Darmflora beim Bau von sogenannten Neurotransmittern ist. Das heißt, das sind Botenstoffe, die ins Hirn gehen und dort beispielsweise einen Motivationsschub bei uns auslösen können oder auch antidepressiv wirksam sind, sowas wie Serotonin, Dopamin, sowas. Da ist die Darmflora ganz enorm mit dran beteiligt an deren Stoffwechsel. Und man weiß mittlerweile, dass wenn die Darmflora nicht in Ordnung ist, bei Menschen, die gerade nicht schwanger sind, aber auch bei Menschen, die schwanger sind, eben bei den werdenden Mamas, kann das dazu führen, dass sich das auf den Neurotransmitterhaushalt des Babys auswirken kann. Und zusätzlich ist es so, dass wenn die Mutter durch einfach ein Lage geraten sein könnte. Durch diese Dysbiose kann eben die Mama auch Probleme mit ihren Schleimhäuten bekommen, Reizdarm, Durchfall, Verstopfung und so weiter und kann eben einfach in der Schwangerschaft natürlich auch darüber hinaus wirklich Probleme mit der Verdauung bekommen. Deswegen macht das absolut Sinn zu sagen, gut, wir gucken uns das an. Wie sieht es mit der Darmflora der Mama aus, während sie schwanger ist? Vielleicht auch sogar im besten Fall schon vorher, bevor sie schwanger wird, dass man da einmal richtig gut aufräumt und so dazu führt, dass wirklich gar keine Problematik für Mama und Baby entstehen. Genau.
Sehr cool. Jetzt hatten wir gerade einen ganz, ganz kleinen Hänger drin. Aber ich glaube, das Thema ist eh, Christian, sehr, sehr speziell. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man wirklich auch mit dem Frauenarzt, mit dem behandelnden Arzt auch nochmal absprechen sollte, wenn denn wirklich eine Antibiotikatherapie gemacht werden muss. Von daher trotzdem mega geil, dass du was dazu sagen konntest und auch deine Einschätzung mit uns geteilt hast, weil ich glaube, das ist ja auch was, was viele Schwangere dann irgendwann mal beschäftigt, ne? Wenn sie krank werden, so scheiße, was passiert, wenn ich Antibiotika nehmen muss und ist dann irgendwie alles hinüber oder so. Also mega, mega spannend. Was würdest du jetzt empfehlen, nachdem die Antibiotika-Behandlung in Anführungsstrichen abgeschlossen ist? Gibt es irgendwas, wo man das Immunsystem, den Darm wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen kann? Man spricht ja auch ganz oft vom Futter für die Darmbakterien. Was würdest du empfehlen oder raten?
Ja, also da ist mittlerweile, weil wir in einer Welt leben, wo man irgendwie gar nicht drum rumkommt, irgendwie über Social Media konfrontiert zu werden mit irgendwelchen Supplements, die man dann einnehmen soll, mit Präbiotika und Probiotika und
Genau, da wäre ja dann auch nur die Frage, wo ist denn da der Unterschied, ne? Weil das war für mich auch so, hä, wie jetzt, Prä, Pro, was auch immer, was ist denn der Unterschied, welche Lebensmittel, was soll ich jetzt damit, ne? Weil die einen sagen es gut, die anderen sagen es schlecht, da fängt es ja schon wieder an. Das ist ja total.
Ja, also im Prinzip ist es so, wenn der Darm wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden ist und eine typische Nebenwirkung eben von einer Antibiotikumseinnahme kann sein, dass man Magen-Darm-Probleme bekommt, wie zum Beispiel Durchfälle. Es gibt wirklich auch das Krankheitsbild der antibiotika-assoziierten Diarrhoe, was wirklich dann, wo man weiß, das ist ausgelöst durch das Antibiotikum. Da macht das Sinn, an die Darmflora ranzugehen und die Darmflora zu unterstützen, im Nachhinein, wenn das Antibiotikum dann abgesetzt ist. Das bedeutet, ich würde klassisch damit anfangen, was für die Schleimhautsituation im Darm zu tun. Das heißt, die Nährstoffe, die für Schleimhautregeneration einfach wichtig sind, damit zu arbeiten, entweder über die Ernährung ganz wichtig daran zu kommen oder eben das zu generieren über eine Supplementierung für eine gewisse Zeit. Niemanden abhängig machen von irgendwelchen Pillen dauerhaft, aber für eine gewisse Zeit kann man das System unterstützen und ein bisschen anschieben. Mhm. Da werden bestimmte Mikronährstoffe für die Schleimhäute, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin A, sowas wie Zink wäre ganz wichtig. Selen kann da wichtig sein, Vitamin C kann man da kann man mitarbeiten und eben auch mit Aminosäuren, weil die letzten Endes die Bausteinstrukturen sind für Schleimhäute. Das heißt, am Anfang kann erstmal so das Thema Schleimhautpflege stehen. Das ist so die Grundierung von allem, weil wenn die Schleimhaut einfach ja nicht so richtig fein ist, möchte auch kein Bakterium sich da groß breit machen drauf oder nicht die richtigen, sagen wir es mal so. Das heißt, Schleimhautpflege macht erstmal schon mal Sinn. Dazu kann man, wenn man jetzt zum Arzt, zur Ärztin geht oder hier zu einem naturheilkundlichen Kollegen oder einer Kollegin, da macht es Sinn, eine Mikronährstoffanalyse mal zu machen am Anfang, mal zu gucken, wie sieht denn das aus in der Vollblutmineralanalyse, wie stehe ich denn da mit Zink, mit Selen, mit Eisen, einfach mal die typischen Mikronährstoffe, mit denen man quasi so täglich in Kontakt sein sollte, im besten Fall über die Ernährung, und die man auch eben als Speicher gut haben sollte im Körper für genau solche Fälle, dass man die mal überprüft. Das kann man machen, das kostet auch nicht viel Geld. Also ich weiß, dass bei meinem Labor, da kostet es, glaube ich, lass mich lügen, 48 Euro. Das kann man mal investieren, um einfach mal diverse Mikronährstoffe abzuklopfen. Das wäre das Erste. Und dann geht es dran, die Besiedelung wieder hinzubekommen vom Darm. Das bedeutet, an der Flora akut zu arbeiten. Und das würde man machen über ein sogenanntes Probiotikum, ein probiotisches Präparat. Das bedeutet, das sind die Bakterien selbst. Und da macht es aber auch Sinn, vorher über eine Stuhlprobe zu klären, wo bist du überhaupt im Defizit? Also wo gibt es überhaupt Bakterien, die wirklich zu wenig sind bei dir im Darm? Weil das Problem ist, es gibt Bakterien, da könnte man denken, okay, pauschal, wenn da so ein Antibiotikum gelaufen ist, die sind sicherlich im Keller und die müssen wir jetzt so richtig dopen. Und zum Schluss kommt raus über die Stuhlprobe, nee, die haben tatsächlich gar nicht so einen auf den Deckel bekommen, dafür aber eine andere Gruppe, die letzten Endes dann in deinem Bakterienpräparat überhaupt nicht drin ist, was du dir ausgesucht hast. Und dann kannst du das ganz, ganz lange einnehmen und machst im Zweifel mehr kaputt, als dass du dem ganzen System hilfst. Das heißt, im besten Fall erstmal eine Diagnostik machen über eine Stuhlprobe. Wie schaut's aus überhaupt im Darm? Was muss da richtig unterstützt werden? Und dann eben bedarfsgerecht anpassen für eine gewisse Zeit. Ich sag mal, das kommt immer drauf an, wie stark sind die Mangelsituationen. Ich sag mal, zwischen 6 Wochen und 6 Monaten geht dann eine Darmaufbautherapie. Und die kann dann so aussehen, dass man ein Bakterienpräparat morgens nüchtern einnimmt, entweder in Pulverform oder in Kapselform. Das muss man dann entscheiden, je nachdem, welche Keime wirklich fehlen. Und um quasi die Möglichkeit zu schaffen, weil wenn man sich vorstellt, es hat sich ein Milieu etabliert, wo Darmbakterien von der guten Sorte nicht mehr so wirklich reinpassen und akzeptiert werden. Ich erkläre das immer wie ein Fußballstadion, in dem jetzt ganz viele Hooligans Plätze von netten Fans besetzt haben. Die werden jetzt auch nicht sagen, oh, die Fans sind wieder da, dann nehmt doch gerne Platz, sondern die werden eher richtig eskalieren. Und deswegen braucht man da im Zweifel etwas länger, um immer wieder die lieben Fans nachzuschicken ins Stadion, damit irgendwann die Fans mehr werden als die Hooligans und sich dann nachhaltig durchsetzen können, um zu sagen, ihr verschwindet jetzt hier, das sind unsere Plätze, ihr habt hier nichts verloren. Das heißt, da ist manchmal einfach Geduld gefragt. Es geht nicht von heute auf morgen, so eine Darmflora einfach mal schwuppdiwupp zu ändern. Genau das ist das quasi auf bakterieller Ebene. Mhm. Man muss schaffen, dass die eine Kolonie bilden können, die guten wieder. Und das braucht meistens Zeit. Und dann kann man die aber dabei unterstützen, dass sie einfach sehr gut sesshaft werden können, indem man ihnen einfach ein sattes Buffet zur Verfügung stellt. Und dieses satte Buffet kann aus sogenannten Präbiotika bestehen. Das heißt, so Stoffe wie Akazienfaser, Inulin, Apfelpektin, Flohsamenschalen, das sind so typische Ballaststoffe oder auch Faserstoffe aus irgendwelchen Gemüseschalen oder Gemüse, was weiß ich, was in eine Zucchini isst, dann ist da ganz viel drin, was die Darmbakterien total abfeiern beispielsweise, also gerade im Bereich Gemüse. Das bedeutet, die Darmbakterien futtern das an, futtern. Zum Schluss wird vielleicht ein Teil davon noch einfach wieder ausgeschieden. Das haben Ballaststoffe so an sich. Die bringen einem jetzt nicht wirklich auf der Nährwerttabelle irgendwie was Großes ein, sind aber eben die Futtergrundlage für Darmbakterien und helfen denen auf die Weise stark, gut genährt und dadurch einfach besser im Kampf gegen diese blöden Bakterien zu sein. Und deswegen lohnt sich das, eine Kombinationstherapie aus Schleimhautpflege, Kolonisierung zu machen, also über ein paar Bakterien, die man reinfüttert, und diese eben auch noch explizit anzufüttern. Also Schleimhautpflege, probiotische Therapie, präbiotische Therapie. Und im besten Fall läuft das dann wirklich als Stufenkonzept oder dann auch irgendwann parallel ab, genau.
Und das klingt jetzt alles mega kompliziert. Ich dachte mir so, hä, ich muss halt einfach ein paar Ballaststoffe essen, ne? So Apfel, Haferflocken, Flohsamen, Leinsamen, so Geschichten, ne? Milchprodukte, Kefir, keine Ahnung, Joghurt und so Sachen. Dann passt das schon alles. So habe ich das bisher immer gemacht. Ab wann muss man es wirklich so machen, wie du es jetzt gesagt hast? Ab wann würdest du sagen, hey, beobachte deinen Körper, wenn du die und die Symptome hast oder wenn du das und das merkst, dann würde ich wirklich hergehen, Stuhlgang untersuchen lassen und eine richtige, wie sagt man dazu, Darmsanierung, Neubesiedlung, wie auch immer machen. Und wo würdest du sagen, wenn du jetzt das Antibiotik, du hast ja vorher gesagt, wenn man das nur eine Woche oder sowas nimmt, dann ist es ja normalerweise, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht unbedingt notwendig. Dann kann ich ja vielleicht doch mit so normalen Lebensmitteln, mit Futter für die guten Darmbakterien sozusagen, arbeiten. Oder ist es dann schon nicht mehr wirksam?
Ja, also im Grunde genommen, wenn du dir vorstellst, du hast jetzt einen Patienten hier wie in meiner Praxis vor dir sitzen, der irgendwie äußert, ich hatte schon immer Probleme mit Reizdarmsymptomatiken, mit Symptomen wie irgendwie Völlegefühl, dann mal Schmerzen, dann immer wieder Durchfälle. Und derjenige kriegt jetzt relativ lange, irgendwie über 14 Tage ein Antibiotikum zur Einnahme. Da kannst du dir relativ sicher sein, dass dessen Darmflora vorher schon nicht die stabilste war und dadurch nichts besser geworden ist. Das heißt, in dem Fall würde ich immer sagen, lassen Sie uns eine Stuhlprobe jetzt ins Labor schicken, um zu gucken, was ist da genau los. Weil es lohnt sich einfach, weil ihr letzten Endes Geld spart, wenn ihr eben nicht an irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, die eigentlich gar keine sind, rumdoktert und da viel Geld investiert und zum Schluss bringt das quasi gar nichts. Es ist tatsächlich so, dass diese ganze Arbeit am Mikrobiom, wie man quasi diesen Dschungel der Darmbakterien insgesamt im Darm nennt, nicht unumstritten ist. Also es gibt bis heute auch wahnsinnig viele Ärztinnen, Ärzte, die sich dem immer noch super doll verwehren, gerade hier in Deutschland, wo ich immer so ein bisschen traurig bin oder enttäuscht bin, weil andere Länder sind da weiter als wir hier und die sind auch, naja, ich sag mal, die sind auch interessiert an einer Forschung in dem Bereich. Das ist jetzt hier in Deutschland vielleicht auch in bestimmten Sparten der Forschung auch zwar der Fall, dass man am Mikrobiom forscht, aber das, ich kenne vor allem Studien aus dem Ausland. Und da ist es so, dass das schon viel etablierter ist. Ich hatte letztens eine Patientin hier, die war in der Türkei im Urlaub und hat dort eine große Problematik entwickelt, quasi mit dem Bauch. Bakterielle Entzündung, Infektion des Darms und so weiter. Also ganz, ganz übel, musste auf Intensivstation. Und die hat in der Türkei direkt parallel zum Antibiotikum ein Probiotikum bekommen. Und zwar in einer Klinik, in einer ganz normalen schulmedizinischen Klinik. Und das fand ich dann wirklich beeindruckend. Und das hat mir auch gezeigt, es geht ja auch anders. Es wäre nicht wahnsinnig teuer, es wäre nicht wahnsinnig aufwendig. Man könnte das hier in Deutschland auch ganz schnell etablieren, aber es wird halt nicht gemacht. Und das ist schade. Und ich würde sagen, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich sagen, Leute, guckt immer mal nach eurer Darmgesundheit. Das macht absolut Sinn. Gerade wenn man, ich sag mal, älter als 50 Jahre ist, würde ich immer sagen, einmal im Jahr Stuhlprobe einschicken lassen und wirklich mal dezidiert so einen Flora-Status bestimmen lassen. Welche Bakterien habe ich im Darm? Zu wenig, zu viel? Weil man sagt, die Fäulnisflora wird ab ungefähr 60, 65 Jahren viel, viel stärker als die Gärungs-, die Säuerungsflora. Das sind die schützenden Bakterien. Und da kann es einfach sein, man weiß mittlerweile auch, dass bestimmte Fäulniskeime einfach an der Entstehung von Dickdarmkrebs beteiligt sein können. Das heißt, indem ich einfach vorsorge und präventiv mich um meine Darmflora, ja, um meine kleinen Schützlinge da unten in meinem Dschungel kümmere und dafür sorge, dass die Schmarotzerpflanzen kein leichtes Spiel haben, kann ich sogar im allerbesten Fall wirklich auch krassen Krankheiten wie Krebs im Zweifel wirklich vorbeugen. Und das wäre ja wirklich einfach genial.
Ja, ja. Also ich habe so eine Geschichte jetzt hier mit hier Stuhlgang untersuchen und Co. Du hast schon recht, wenn man den normalen Mediziner fragt, ne, mein Hausarzt oder sonst irgendwas, dann guckt er mich an und sagt, ja, wieso, wenn dir nichts fehlt, warum sollen wir denn das machen, ne, quasi. Ich glaube, das muss man tatsächlich so ein bisschen auf eigene Faust in die Hand nehmen, sozusagen, auf eigene Verantwortung oder beziehungsweise Eigeninitiative ergreifen und sagen, okay, mich interessiert das jetzt aber, ich will das wissen und ich will wissen, was ich mir auch Gutes tun kann, weil ich das Gefühl habe, mir könnte es eigentlich auch besser gehen, weil anhand von dem, was manche auch essen und was manche tun, kann man ja eigentlich fast nicht ne, nachvollziehen, dass denen quasi auch so schlecht geht. Und ich hatte ja auch eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, vielleicht wäre es schon mal nicht schlecht, das machen zu lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war oder bin selber überrascht, was bei mir in meinem Schulgang rausgekommen ist, weil ich echt viel, viel Schlimmeres erwartet habe. Aber offensichtlich war bei mir gar nicht so viel zerstört oder im Ungleichgewicht. Und mit ein paar einfachen Dingen, ne, kann man das dann relativ schnell, wie du sagst, auch gezielt wieder in den Griff kriegen. So, wenn man jetzt aber irgendwas macht, irgendwo rumdoktert, ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Und ich muss immer an die Worte meiner ursprünglichen Hausärztin denken. Das war so eine Liebe. Ich glaube, das war einfach noch eine vom alten Schlag. Die hat auch wirklich gesagt, was Sache ist. Die hat immer gesagt, ja, Tina, kannst du schon machen. Ne? Nimm dies und das und jenes. Kannst du alle Pillchen, kannst du schlucken. Gibt halt teure Pipi. So, ne, weil wenn halt alles wieder unten rauskommt oder vielleicht im schlimmsten Fall schadet man sich auch damit, hat man nichts gekonnt und hat man auch nichts gespart. Im Gegenteil. Und da sollte uns die Gesundheit auf jeden Fall so viel wert sein, dass wir das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken, vielleicht auch auf eigene Kosten. Ne? Ich kann an der Stelle auch nur sagen, ich meine, du rechnest auch nicht über die Kasse ab, ich tue das auch nicht, weil ich einfach sage, jemand, der bereit ist, sein Leben in den Griff zu oder selber anzupacken, der ist auch bereit, Geld dafür zu investieren. Egal, ob es eine Ausbildung ist, egal, ob es was in die gesundheitliche Geschichte ist, egal, ob es Sport ist, egal, ob es jetzt in deine Richtung geht oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die sich mit solchen Themen auskennen und es gibt Menschen, die da Ahnung davon haben, egal in welchem Bereich wir jetzt, ne, sind. Und an der Stelle, bevor wir zu deinen Schlussworten kommen, weil mir ist immer ganz wichtig, was du auch nochmal für vielleicht auch Tipps hast aus der Praxis oder was du allgemein so rätst. Mir ist immer wichtig, dass ihr einfach auch wisst, wenn ihr Probleme habt mit dem Lipödem oder sonst irgendwas, ne? Oder einfach auch jetzt gerade im speziellen Fall bei mir, nachdem ich ja die Liposuktion jetzt habe machen lassen, ich habe so viel Erfahrungsschatz mit dazu gewonnen. Wenn ihr sagt, hey Scheiße, ich stehe gerade an dem Punkt, wo ich gar nicht weiß, soll ich jetzt links abbiegen, soll ich rechts abbiegen, welche Richtung ist jetzt eigentlich die richtige und wo fange ich eigentlich als erstes an, dann holt euch Hilfe. Und ich kann nur immer wieder sagen, und ich glaube, beim Christian ist es auch so, es gibt Gespräche, die sind am Anfang erstmal kostenlos. Da kann man erstmal gucken, ne, was ist überhaupt los? Was ist für eine Sache gerade da? Passt es überhaupt zwischenmenschlich? Passt es überhaupt zu dem, was man anbietet? Ich weiß nicht, wie du es machst, Christian, aber bei mir das Kennenlerngespräch ist ja immer kostenlos, um einfach rauszufinden, ob es überhaupt passt, ob ich überhaupt helfen kann. Weil ganz ehrlich, es wird dir sicherlich genauso gehen. Wahrscheinlich gibt es auch mal Frauen oder Männer, die zu dir kommen, wo du sagst, puh, ist einfach nicht mein Themengebiet. Und ich finde einfach, da muss man ehrlich und fair sein, oder? Und sagen, hey, ist nicht mein Schwerpunkt, aber ich habe vielleicht den und den, kann dir den, die oder was auch immer empfehlen. So mache ich es zumindest. Deswegen, kleiner Aufruf an der Stelle, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann sichere dir einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und lieber Christian, magst du kurz erzählen, wie du es machst?
Also bei mir ist es so, ich habe diese Kennenlernphase sieht bei mir so aus, dass ich als Erstanamnese mir immer 1,5 Stunden Zeit nehme für denjenigen, der kommt, weil ich einfach sage, die Qualität, die ich leisten kann in 1,5 Stunden, ist einfach eine andere, als in schnell mal irgendwie auf einer Probacke abgesessen, eine halbe Stunde mit jemandem zu sprechen oder wie es ja sonst irgendwie in den normalen Arztpraxen abläuft, irgendwie 10, 15 Minuten maximal für ein Erstgespräch und danach eher so 6 Minuten. Dadurch kann ich mit dem Faktor Zeit einfach viel besser spielen und mir viel mehr anhören, was wirklich los ist. Und auch, würde ich sagen, den Anspruch habe ich, hinter die Fassade zu gucken, was ist das auch für ein Typ Mensch, der da vor mir sitzt. Das heißt, ich behandle niemanden 0815-mäßig nach einem bestimmten Konzept, was ich vorgefertigt in meinem Kopf habe, sondern ich schaue, dass jeder irgendwie eine Behandlung bekommt, die zu ihm als Mensch, zu seinem Tagesrhythmus und auch zu seinem Charakter auch irgendwo passt. Als du gerade gesagt hast, es gibt auch einfach Menschen, wo du sagst, okay, da passt es einfach nicht. Das ist auf jeden Fall auch total fair, dass man feststellt, es gibt auch Menschen, da menschelt es vielleicht auch nicht einfach richtig und die müssen dann auch einfach zu jemandem gehen, der nicht ich bin. Das heißt, völlig fein auch, wenn jemand feststellt, okay, da merke ich, da passt es menschlich nicht und deswegen kann der mir auch nicht gut helfen, weil die menschliche Komponente ist gerade auch in meinem Job, finde ich, super, super wichtig. Und ich würde jetzt sagen, ich bin schon vom Typus her jemand, jeder darf kommen, ich begrüße jeden mit offenen Armen, aber wenn man einfach feststellt, okay, das passt nicht, dann muss man das auch irgendwie wieder beenden. Aber ich glaube, das passiert nicht so häufig, würde ich jetzt mal bei mir in der Praxis sagen. Bei mir ist das so, ich biete das nicht kostenlos an, weil diese 1,5 Stunden von vornherein, sage ich mir, okay, da werfe ich meine Zeit in die Waagschale und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei der Qualität, die ich versuche abzuliefern, die will ich irgendwo auch in der Wertigkeit gespiegelt bekommen von demjenigen, der mir gegenüber sitzt.
Ja.
Weiß, dass es einigen Leuten nicht leicht fällt, weil es einfach nicht wenig Geld ist. Man ist in Deutschland nicht gewöhnt daran zu sagen, ich lege Bargeld dahin oder ich zahle mit Karte direkt, sondern man kennt halt die Gesundheitskarte, die man einsteckt. Man weiß nicht, wie viel es kostet. Und das macht es schwierig, wenn man dann in einer ganz anderen Situation ist, wo man einfach dafür wirklich direkt bezahlen muss. Ich kann deswegen nur alle Leute dazu ermuntern. Ich würde mir wünschen, dass das System sich in Deutschland irgendwann vielleicht so umstellt, das Gesundheitssystem, dass es viel präventiver ist. Das heißt, ich unternehme was, um Krankheit zu verhindern und nicht um Krankheit zu behandeln. Und das wäre mega. Ich glaube, da, ich merke dir ja schon an, ich stoße damit bei dir total auch auf offene Ohren, auf offene Türen. Ich glaube, das ist ja auch das Tolle, was du machst, dass du sagst, es geht nicht nur darum, ein akutes Problem in den Griff zu bekommen, sondern es geht auch darum, ein Mindset zu entwickeln, seinen Lebensstil so abzuändern, dass es nicht mehr eine Akutbehandlung ist, sondern dass ich so an mir arbeite, dass ich mein Leben nachhaltig einfach verbessern kann. Und das ist, finde ich, ein genialer Ansatz.
Ja. Also bei mir ist ja keine Anamnese das erste Gespräch, sondern es geht wirklich einfach mal ganz kurz grob darum, wo möchte die Person hin und bin ich die richtige Ansprechpartner dafür? Kann ich da wirklich auch helfen oder sind es vielleicht auch Themen, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, jemand sitzt im Rollstuhl, ne? Dann ist zum Beispiel mein Bewegungsprogramm nicht das Richtige als Beispiel, ne? Und das sind so Sachen, die ich in einem kurzen Gespräch erstmal so ein bisschen abklopfen möchte. Das macht meistens auch jemand aus meinem Team, meine Assistentinnen, die dann einfach anrufen und sagen, hey, die einfach nochmal als Neutrale, ne, als Zwischenmensch sozusagen nochmal agieren. Und wenn das alles passen sollte und wir wirklich möglicherweise einen Weg zusammen gehen können, dann gibt es sowieso auch noch mal ein zweites Gespräch und das mache ich dann ähnlich wie du. Dann nehme ich mir auch 1,5 Stunden Zeit, gehe wirklich Stück für Stück durch, schlag der Person auch vor, wie ich zum Beispiel an die ganze Thematik rangehen würde, also ähnlich wie du es machst, nur dass ich halt nicht mit naturheilkundlichen Geschichten arbeite, sondern halt wirklich dann in Richtung Ernährung, in Bewegung, in Richtung Mindset. Ne? Ist ja bei dir auch ganz viel ein Thema, so dieses ganze Psychische, was viele Frauen ja auch mitbringen. In meinem Fall sind es ja nur Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist mir einfach super, super wichtig. Und ja, wie du sagst, mein Wunsch wäre es auch, dass die Leute nicht erst dann kommen, wenn sie schon operiert sind und todunglücklich sind, weil sie vorher keine Basis geschaffen haben oder wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist oder wenn schon, keine Ahnung, so viel Übergewicht da ist, dass ich mich aufgrund vom Lipödem und dem Übergewicht nicht mehr bewegen kann, sondern wirklich schon vorher. Und wir sind jetzt zwar voll abgeschweift vom Thema Darmgesundheit, aber ich finde es einfach super, super wichtig, weil da kämpfen wir tatsächlich an der gleichen Front, muss ich sagen. Und ich finde es einfach unfassbar wertvoll zu wissen, dass es Menschen gibt, denen ist es wichtig, dass man vorher schon was tut und nicht erst, wenn alles schon quasi den Bach runtergeht, ne? Und ich kann auch da an der Stelle immer sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe zum Beispiel auch viel zu lange gewartet, um mir Hilfe zu holen und habe viel zu lange gebraucht, um mir selber einzugestehen, dass es vielleicht wichtig wäre, noch jemand anderen mit an die Seite zu holen, weil ich vielleicht irgendwo mit meinem Wissen, mit meinem Latein am Ende bin. Und ich glaube, da stehen sich ganz, ganz viele auch selber im Weg. Und da würde ich mir wünschen, dass viele einfach über ihren eigenen Schatten springen und den Mut haben zu sagen, okay, egal, ob sie jetzt zu dir kommen und sagen, ich bin offen für, ne, diese Schiene, kombiniere das vielleicht mit der medizinischen Schiene, um mein Problem in den Griff zu kriegen, oder ob sie sagen, hey, ich hole mir einen Coach an die Seite, der mich fit macht in Sachen Ernährung, Bewegung, Mindset, der mich vorbereitet, vielleicht auch auf die Liposuktion, ne? Das ist so unfassbar wichtig. So, so krass.
Total. Ich glaube, das ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich mich selbst jetzt auch betrachte, ich bin nicht gut darin, mir selbst gut zu helfen, mir selbst gute Tipps zu geben.
Ja.
Das ist so, dass das in der Spiegelung entsteht mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin, mit einem
Ja.
Coach. Du sagtest schon, dass man da auch erst ein klares Bild von sich selbst mit der Außenwirkung, die man erzeugt, überhaupt mal erfährt. Das heißt, gerade dieses Prinzip, ich habe ganz oft, hatte heute wieder einen Patienten, der gesagt hat, nee, ich kann das durchziehen, was du mir da aufschreibst mit Ernährungsumstellung und so weiter. Aber ich kann das nur durchziehen, wenn du es mir sagst, dass ich durchziehen soll. Wenn ich das allein in Eigenregie jetzt irgendwie im Internet mir irgendwie zusammengegoogelt hätte,
Macht
ich
man
wüsste
denn?
nicht durchziehen. Und da ist es super, dieser Effekt, den man hat, wenn man jemanden diese Verantwortung auch ein Stück abgeben kann, der einem dann wirklich einfach ja, nach bestem Gewissen auch einfach dann unterstützt, dann ist das eine super Entlastung. Und das wäre genial, wenn das mehr Leute einfach noch in Anspruch nehmen würden. Für sich selbst, ihre Selbstwillen.
Sehr, sehr geil. So, genug gequatscht über Coaching und Co. Gibt's noch irgendwas Abschließendes zum Thema Antibiotika, was du gern da draußen den Leuten, den Zuhörern, Zuhörerinnen, wie auch immer, Schauern, Schauerinnen mitgeben willst.
Ich glaube, gerne noch an diesen Punkt ansetzen, den wir mit der Darmgesundheit zum Schluss hatten. Es ist nicht so, als müsste man wahnsinnig viel Geld ausgeben, um für seinen Darm wirklich was Gutes zu tun, sondern man kann durch zum Beispiel dem Trinken von Kefir, mit dem Essen von frischem Sauerkraut, was nicht erhitzt ist, was nicht pasteurisiert worden ist, wo lebende Bakterien drin sind, kann man richtig, richtig viel Gutes bewegen. Man kann Kombucha trinken, man kann Apfelessigwasser trinken. Man guckt, dass man über eine ballaststoffreiche Ernährung die Darmflora unterstützt. Das ist kein riesiges Hexenwerk. Das heißt, jeder hat so ein bisschen die Zügel in der Hand seines Immunsystems, weil das sitzt im Darm unter anderem und eine gesunde Darmflora hat einen riesen Effekt auf unsere Immunzellen. Das heißt, wenn ihr immer wieder krank seid, immer wieder kränkelt, macht das vielleicht Sinn, einfach mal auf den Darm zu schauen. Und weil das über eine typische Stuhlprobe bei jetzt dem Hausarzt, wenn es die ganz normale ist, nicht gut durchführbar ist, weil der kontrolliert nur auf pathogene Keime. Das heißt, bei mir ist es so, ich gucke mir einen Flora-Status an. Und da gibt es ganz viele Menschen da draußen in Deutschland, die das auch tun. Geht zu so jemanden, lass das mal durchchecken und guck mal, wie euer eigener persönlicher Dschungel so aussieht und wie es um den bestellt ist und was man daran vielleicht optimieren könnte. Das ist mein Schlusswort.
Sehr geil. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe mich mega gefreut über all die Informationen und den kleinen Ausbruch, den wir jetzt gerade hatten, so mal links und rechts geschwenkt. Finde ich immer wieder mega spannend und interessant, sich mit Kollegen, Kolleginnen insofern, was wir, kann man ja auch so ein bisschen so sagen, ne, sich zu unterhalten und vielleicht auch festzustellen, hey, wir kämpfen an der gleichen Front. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für all das, was du jetzt auch gerade alles erwähnt hast. Ich bin mir sicher, da ist jede Menge Info, ganz, ganz viel Input mit dabei für all diejenigen, die vielleicht auch so ein bisschen das Thema Antibiotika skeptisch betrachten. Und ja, ich freue mich, wenn wir mal irgendwann wieder eine Folge machen zu was weiß ich was für einem Thema. Ich glaube, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Und ich danke dir, wie gesagt, für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend. Was auch immer du jetzt noch tust, bis zum nächsten Mal.
Ich mache jetzt was für die Darmflora. Ich gehe jetzt mit ein paar Freunden essen.
Sehr gut.
Und unterstütze hoffentlich mit was ganz Wertvollem meinen Darm.
Sehr gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Christian.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch an dich.